Angriffslustig. IT-Sicherheit für dein Unternehmen. Der Security-Podcast der Go Security.
Mein Name ist Sandro Müller und mit mir am Mikrofon Andreas Wiesler.
Mit ihrer Firma Go Security sind sie die Firewall für zig Unternehmen.
Wir haben ja schon eine Lösung. Wieso soll ich jetzt noch was dazu machen? Sensibilisierung zum Beispiel.
Sandro und Andreas sind die IT-Sicherheitsexperten in der Schweiz. Seit über 20 Jahren schon.
Komm, wir versuchen noch ein wenig aufzuzeigen, wie geht's dann besser?
Bist du bereit für ein neues Update?
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Angriffslustig. Heute wieder mal ein Interview. Und zwar habe ich die Freude, mit Tobias Ellenberger von der WAM Consult zusammenzusitzen. Wir haben jetzt in der Vorbereitung schon fast 1,5 Stunden über diverse Themen diskutiert und irgendwann mussten wir sagen, jetzt müssen wir doch mit dem Podcast beginnen. Also es wird ein spannendes Thema. Und zwar über Incident Response. Aber bevor wir starten, Tobias, stell dich doch gerne unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor. Sie haben deine Stimme schon mal gehört, aber vielleicht mögen sie sich nicht mehr erinnern.
Ist schon eine Weile her. Ja, vielen genau. Herzlichen Dank, Andreas, dass ich erneut dabei sein darf in eurem tollen Podcast. Ich halte es ganz kurz zu meiner Person. Ich darf die One Consult Gruppe leiten. Was wir machen ist, wir simulieren Hackerattacken oder helfen Unternehmen, wenn sie Opfer einer solchen geworden sind.
Sehr gut. Und ihr seid ja anders als wir auch in Deutschland unterwegs.
Genau, ja. Wir haben eine Niederlassung in München, ja, in der schönen, guten Stadt München.
Sehr gut. Ja, Incident Response ist ein Thema, das man vielleicht nicht gerade kennt. Man weiß vielleicht, was ein SOC macht, aber was genau ist ein Incident Response? Was erwartet man, wenn man dich anruft?
Ja, die Mehrheit der Kunden oder potenziellen Kunden, die anruft, die erwartet eine schnelle Antwort oder eine schnelle Hilfeleistung, weil es ein Problem gibt. Das Thema geläufig unter Incident Response beinhaltet verschiedene Aspekte. Da gibt es auch verschiedene Disziplinen, verschiedene Teildisziplinen. Zum einen Personen, die sich technisch darum kümmern, herauszufinden, was ist passiert. Dann gibt es Personen, die sich mehr darum kümmern, ja, wie organisieren wir uns, was ist der richtige nächste Schritt, was haben wir für eine Strategie, was für eine Taktik, wie setzen wir diese um, also wie operationalisieren wir diese. Das geht dann mehr unter Incident Management. Dann gibt es auch noch die Kommunikationsschiene, die Verhandlungsschiene, etc., was alles irgendwie unter dieser Incident Response läuft, genau.
Ja. Sind das Kunden, die euch anrufen können, oder kann da jeder Mann, jede Frau anrufen?
Ja, grundsätzlich gibt es eine Notfallnummer auf der Webseite, wenn okay. Ich ganz kurz ein bisschen Werbung machen darf.
Ja, klar.
Ja, also es sind, wir haben Verträge mit Kunden, wo man sich auch Reaktionszeiten sichern kann, dass die One Consult innerhalb oder unser CSIRT innerhalb einer bestimmten Zeit dann reagiert, also so wie ein SLA. Es gibt aber auch einige, die sich auf die Suche machen im Internet mit AI oder Google oder was man heute benutzt, genau, um zu schauen, ja, wer macht so etwas überhaupt. Das sind dann meist Unternehmen, die sich leider erst mit der Thematik beschäftigen, wenn ein Vorfall bereits passiert ist.
Ich kann mir vorstellen, für euch ist es noch schwierig, wenn einfach jemand anruft, ihr kennt das Unternehmen nicht, ihr kennt die Personen nicht. Wie viel Vorlauf braucht ihr dann, dass ihr überhaupt helfen könnt?
Das kommt ein bisschen auf den Fall an. Also es gibt ja viele Fälle, wo man nicht wieder neu alles sich durchdenken muss. Also wenn wir als Beispiel Ransomware nehmen, die Maßnahmen, die man zuerst ergreifen muss, die sind meist etwas ähnlich. Natürlich hilft es, wenn man darauf vorbereitet ist. Also wenn wir das Unternehmen nicht kennen und nicht wissen, wer sind die wichtigen Partner, wer sind die richtigen und wichtigen Ansprechpersonen, wer darf schlussendlich einen Entscheid fällen, der größere Auswirkungen auf das Unternehmen hat und so weiter und so fort, dann verliert man wichtige Zeit. Ja, das ist so, es ist aber nicht unlösbar.
Ja. Ja. Also das Gefühl, dass die Unternehmen relativ schnell dich anrufen oder erst, wenn es wirklich nicht mehr anders geht? Weil das kann ja auch einen Einfluss dann auf eure Hilfestellung haben.
Ja, das ist unterschiedlich. Es gibt Fälle, wo sehr schnell Fachpersonen gesucht werden, also Kunden, die irgendwie wissen, ja, da gibt es Spezialisten dafür. Oft ruft man an, wen einem zuerst in den Sinn kommt. Das ist dann auf der einen Seite oft der IT-Partner, der dann vielleicht mal etwas versucht, vielleicht dann sagt, nein, ich bin nicht der Richtige, vielleicht ist er auch der Richtige, das kann auch sein. Was wir auch oft erleben, ist, dass man jemanden kennt, wo das auch schon passiert ist, ja. Und dann schnell um die Mobiltelefonnummer bittet.
Ja. Du hast mir bei der Vorbereitung gesagt, ihr arbeitet ja auch mit einer Versicherung zusammen. Hat das einen Einfluss dann auf die Dienstleistung? Ist da irgendwas dann anders? Es gibt ja das Gerücht, wenn ich von einer Versicherung aufgeboten werde, dann muss ich im Sinne der Versicherung arbeiten und nicht im Sinne des Kunden.
Nein, also das ist nicht so. Also auch für die Versicherung steht der Kunde im Vordergrund. Also dass möglichst schnell die Situation entsprechend bereinigt ist und der Kunde wieder arbeiten kann. Ich kann jetzt ja nicht für jede Versicherung sprechen. Mhm. Natürlich gibt es da die einen und die anderen, aber das Grundanliegen der Parteien, die involviert sind, ist in dem Sinne schon, ja, wie kriegen wir jetzt das Opfer in dem Sinne möglichst schnell wieder in einen Zustand, dass die Arbeit wieder möglich ist. Mhm.
Als ich mich auf heute vorbereitet habe, ist so eine Frage in den Fokus gerückt. Ja, wie ist die Lage heute? Was hat sich verändert? Ihr macht ja das schon lange. Siehst du irgendeine Tendenz so in den letzten 5 Jahren, irgendwas, was klar in Fokus gerückt ist?
Ja, ich glaube, wenn wir jetzt spezifisch die letzten paar wenigen Jahre nehmen, dann lässt sich feststellen, zum einen, dass die Geschwindigkeit massiv zugenommen hat. Also auch aufgrund der überall erwähnten künstlichen Intelligenz, die natürlich auch von den Täterschaften eingesetzt wird, das erlaubt es diesen Tätigkeiten, die vorhin mit einem Skript oder noch manuell gemacht wurden, viel, viel schneller durchzuführen. Also sei es von der Suche nach einer potenziellen Schwachstelle, diese dann auszunutzen, entsprechend die Daten zu exfiltrieren und noch schnell zu schauen, ja, finde ich irgendwo noch ein Backup-System, das ich auch noch löschen konnte. Mhm. Also die Geschwindigkeit dort hat sicher massiv zugenommen. Das ist was die Entwicklung, also ich glaube diese Entwicklung und Weiterentwicklung, diese Ransomware-Business-Modell, die schreitet nach wie vor schnell voran und das wird auch in Zukunft so sein, dass sich das weiterentwickelt. Was wir als Unternehmen vermehrt sehen in den letzten Jahren, ist nicht noch mehr Ransomware, sondern was so für uns der Rising Star ist, ist in den Insider-Attacken, die wieder vermehrt aufkommen, insbesondere aufgrund von unzufriedenen ehemaligen Mitarbeitern oder Mitarbeitern, die anschließend das Unternehmen verlassen, bis hin zu Spionage.
Wie muss ich mir dann das vorstellen als ehemalige Mitarbeiter, dass die vielleicht noch Zugriffe haben und dann etwas kaputt machen oder dass die im Internet einen Aufruf starten, greif mal dieses Unternehmen an? Was sind so Schäden durch ehemalige Mitarbeitende?
Da gibt es verschiedene Fälle. Was ein Klassiker ist, ist, dass jemand in der IT unzufrieden ist mit der Situation, sich damit gewisse Forderungen stellt. Und wenn er sich dann nicht einigen kann, macht er sich noch Zugang zum Unternehmen auf, damit er auch nach dem Austritt noch entsprechend agieren kann. Mhm. Ja, das ist etwas, was wir sehen, oder dass sich jemand ungerecht behandelt fühlt oder mit gewissen Entscheidungen ethisch nicht vertreten kann und sich dann Beweise sichert, um diese anschließend publik zu machen.
Ja. Mhm. Jetzt so gerade, wenn du erzählst, macht sich eine Backdoor. Eigentlich, dass die gefunden wird, ist ja relativ, also ich sage jetzt nicht von der Zeit her, aber dass man nachher weiß, wer das war, liegt ja ziemlich auf der Hand. Ist das nicht naiv von so einem IT-Verantwortlichen?
Ja, ob es jetzt der Verantwortliche ist oder einer der Mitarbeitenden, also wenn wir von großen IT-Abteilungen sprechen, ist schon ja, teilweise schwer herauszufinden, also weil doch die Berechtigungen dann relativ hoch sind, wenn man in der IT arbeitet. Nicht alle Firmen haben ein ausgeklügeltes Berechtigungskonzept, das solche Angriffe oder möglichen Threats auch berücksichtigt. Und man kann das natürlich, wenn man die entsprechenden Berechtigungen hat, auch so verschleiern mit Hilfe von Exceptions oder Aktivierungsmöglichkeiten einer solcher Backdoor, dass sie dann schon sehr schwer zu entdecken sind. Ja, zum Teil fallen diese auf, oft sehen wir es aber, dass es dann auffällt, wenn ein Schaden entstanden ist, also Daten abgeflossen sind, Systeme teilweise mutwillig heruntergefahren wurden, um so Systemunterbrüche zu provozieren und auch produzieren. Und wenn man sich dann auf die Suche macht, wie konnte so etwas passieren, dann findet man heraus, oh, das war jetzt nicht ein externer Angreifer, der das machen wollte, sondern es war jemand, der sich mit den Systemen auskannte.
Wie würdest du dann sagen, was unterscheidet jetzt so eine Untersuchung gegenüber einem Ransomware-Angriff? Beim Ransomware-Angriff habe ich, die Daten sind nicht mehr zugreifbar, weil sie verschlüsselt sind. Aber beim Insider ist doch das viel aufwendiger.
Es ist auf der einen Seite komplexer. Insbesondere muss man zu Beginn dieser Attacke oder zu Beginn der Untersuchung, also was allgemein bei internen Untersuchungen gilt, muss man sich überlegen, wie gehen wir vor? Also was ist unser Ziel, das wir erreichen möchten? Was ist unsere Strategie? Und dann stellt sich irgendwann die Frage, ja, eine von vielen Fragen, die man sich stellen kann, wollen wir diesen Zugriff jetzt unterbinden? Womit auch auffällt, oder dass etwas passiert
ist. Dass er aufgeflogen ist.
Genau. Ja. Oder wollen wir zuschauen? Weil wenn wir zuschauen und wir wissen, ah, okay, da ist jemand, der will uns etwas wahrscheinlich Böses tun, durch die Aktivitäten, die Dokumente, die gesucht werden, die Zugriffe, die er für sich verschafft, teilweise auch sogenannte Anti-Forensics, also das Verwischen von Spuren, um dann den Forensikern auch das Leben etwas schwerer zu machen. Das gibt immer auch Hinweise darauf, hey, wer könnte es sein? Und das kann dann die Suche oder auch die Beweissammlung, um ein entsprechendes Verfahren dann zu führen, wenn eine Anklage dann zustatten kommt, erleichtern. Und von daher ist die Komplexität, würde ich jetzt mal sagen, gegen eine Standard-Ransomware-Attacke schon höher.
Du hast erwähnt, Spionage ist auch ein großer Teil. Jetzt haben wir, ja, Daten werden dann gestohlen, da weiß man schon, aber wenn du jetzt diese Backdoor nicht kennst, wann kommen dann die Kunden auf euch zu? Wann ist so ein Indiz, oh, da haben wir ein Problem? Das hilft vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was könnten Indizien sein, ja, genau, dass da etwas krumm läuft?
Ja, also zum Teil sind das, dass in den Medien plötzlich ein Produkt eines Mitbewerbers auftaucht, das sehr, sehr ähnlich aussieht, also verdächtig ähnlich aussieht, wie das, das man selbst am Entwickeln ist. Das ist ein Fall, dass Informationen geleakt werden, beispielsweise, dass Jahresabschlüsse publiziert werden, bevor diese offiziell announced werden, hat dann teilweise noch, muss man dann gut schauen, was wurden da noch für Transaktionen getätigt, vorher oder nachher. Genau, also das sind, gibt es viele verschiedene Motive, und wenn man davon nichts weiß oder nicht damit rechnet, dann hat man oft auch nicht die entsprechenden Maßnahmen im Unternehmen ergriffen, damit man so etwas frühzeitig detektieren könnte. Das macht es dann schwierig. Also wir hatten im vergangenen Jahr verschiedene Fälle. Zum Teil geschah das dann über Datenklau von Daten, die man für die Entwicklung von Produkten beispielsweise braucht oder von Dienstleistungen, bis dahin, dass bewusst auch Mitarbeitende ins Unternehmen eingeschleust wurden über den regulären HR-Prozess, und so etwas ist dann natürlich ganz schwer zu entdecken.
Spannendes Szenario, über das HR jemanden einschmuggeln. Ja. Aber früher hat man so von den Putzfirmen gehört, ja, die da Daten abzügeln, aber über den HR-Prozess, das finde ich auch eine clevere Idee.
Ja, das sind keine Einzelfälle. Okay. Also, es gab es wirklich ja, leider öfter, also dass man halt jemanden anstellt, der dann, und auch durch Remote Work, das ja immer noch aktiv ist, ist es auch schwerer zu entdecken. Aber auf deine Frage zurück von vorher für die Zuhörenden, das finde ich extrem spannend, wie kann man so etwas entdecken? Und ich komme da oft auf den alten, ja, auf Hochdeutsch wird das nicht funktionieren, aber der XMV, also der gesunde Menschenverstand, gesunder Menschenverstand, hilft. Also wenn sich eine Person, die in einem gewissen Gebiet angestellt ist, sei es Marketing, irgendetwas, IT so, und die interessiert sich plötzlich komischerweise extrem für die Research und Innovation Abteilung. Mhm. Und was denn dort genau gemacht wird und so. Also da gibt es schon so Hinweise, wo man dann plötzlich so ein ungutes Bauchgefühl hat und denkt, ja, da etwas ist da nicht, nicht ganz okay. Mhm. Oder wenn sich ein System plötzlich komisch verhält, dass man nicht einfach sagt, ein Reboot tut immer gut, er hat es mir auch schon mit dem Aufnahmegerät, sondern genau. Dass man denkt, hey, okay, etwas verhält sich komisch, lass uns Zeit investieren und nachzuschauen, ob was es genau ist, was das jetzt ausgelöst hat. Also nicht davon ausgehen, ja, es kann mal passieren, sondern da lohnt es sich meist an die Zeit zu investieren. Vielleicht investiert man 4-5 Mal Zeit in etwas, das nichts ist, aber beim 6. Mal kann man dann enorm viel Aufwand sparen, wenn man so frühzeitig entdeckt hat, da stimmt jetzt wirklich etwas nicht.
Ja, so ein bisschen die Frühwarnsignale ernst genau. Nehmen.
Ja.
Ja. Du hast vorhin gesagt, KI wird vermehrt genutzt und durch das wird es auch schneller. Ich habe mal irgendwo gelesen, heute, wenn du ein Phishing-Mail klickst, 30 Sekunden, Minute, 5 Minuten später wird schon darauf zugegriffen. Sind das solche Dinge, die du meinst?
Ja, jetzt in diesem Fall müsste man schauen, wer genau auf was zugegriffen hat.
Ja. Ja, wenn du die Credentials rausgibst, dass getestet wird, ob die auch funktionieren.
Ja,
das klassische KI-Aufgabe.
Ja, ich glaube, das ist schon hoch automatisiert. Auch Scanner, die üblicherweise testen. Also wir machen teilweise bei uns auch so Versuche, wo man wieder mal einen Honeypot ins Netz stellt mit Standardpasswörtern und schaut, wie schnell dass die dann tatsächlich gehackt sind. Und das ist schon oft in Sekunden oder sehr wenigen Minuten, wo dann die ersten Zugriffe, und es ist dann oft nicht nur einer, dann entsprechend stattfinden. Also dort hat der Speed, wie gesagt, extrem zugenommen. Ja, muss ja dann nicht immer ein manueller Zugriff sein schon, wo man etwas prüft, sondern kann einfach die Überprüfung sein, sind wir da wirklich drin, funktioniert der Zugriff grundsätzlich oder nicht.
Beim Vorbereiten hatte ich noch eine Frage, die ich mir notiert habe, das ist das Bezahlen. Wir machen jetzt keine Diskussion über Sinn und Unsinn vom Bezahlen, das würde eine eigene Folge ergeben. So aus deiner Erfahrung, gibt es in der Schweiz viele Firmen, die wirklich bezahlen?
Ja, meiner persönlichen Meinung nach sollte man das Bezahlen immer als Option mitdenken. Das heißt nicht, dass man bezahlen muss oder soll. Ja. Grundsätzlich ist auch davon abzuraten, aber ja, es gibt in der Schweiz immer noch eine relativ hohe Anzahl von Unternehmen, die auch bezahlen. Ja.
Es gab ja vor kurzem, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, im Schweizer Fernsehen eine Dokumentation über ein Unternehmen, das gehackt wurde. Und da gingen sie dem Ganzen nach und da wurden mehrere Millionen bezahlt. Das ist eher schon die Ausnahme, auch in der Schweiz. Hast du nicht auch das Gefühl, wenn ich bezahle, unterstütze ich ja dieses Businessmodell?
Ja, ein bisschen ist das so. Ja, natürlich bezahlt man Geld, das die Täterschaften auch weiterhin unterstützt. Die haben ja ein Business aufgezogen, die leben davon. Grundsätzlich denke ich, darf man dort ein bisschen egoistisch sein, muss sich überlegen, was heißt es für mein Unternehmen. Weil das Unternehmen, die eigenen Mitarbeitenden sollten höchste Priorität haben und wenn man irgendwann mal, und solche Fälle gibt es, zum Punkt kommt, hey, die Geschäftsführung kann nicht fortgesetzt werden. Wir können nicht mehr produzieren, was dann heißt, ja, hunderte Mitarbeitende stehen auf der Straße, dann ist es durchaus legitim, sich darüber Gedanken zu machen, ja, was heißt das? Gleiches gilt bei Rufschädigung, also wenn ein Unternehmen vielleicht nicht mal böswillig Opfer wird, nicht weil sie irgendetwas vernachlässigt haben oder was auch immer, gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie so etwas passieren kann und der Rufschaden wäre so groß, dass sie den Betrieb einstellen müssen, dann denke ich, und das ist das, was ich meine, sollte immer als Option mitgedacht werden, das heißt noch lange nicht, dass man es macht.
Ja.
Aber ein Fall kann sich so oder so entwickeln und wenn man irgendeinmal zum Schluss kommt, dann darf man durchaus auch so egoistisch sein und sagen, hey, unser eigenes Unternehmen, das wir über die letzten 100 Jahre aufgebaut haben, ist jetzt wichtiger und am Leben zu erhalten, als sag ich mal, die durchaus berechtigte ethische Komponente von, ja, was für ein Geschäftsmodell unterstützen wir.
Finde ich ein sehr gutes Argument. Ich habe letztens gehört, dass heute kein Angriff mehr stattfindet ohne Datendiebstahl. Bemerkst du sowas auch bei euren Untersuchungen?
Ja, ich glaube, es ist schon das typische Operation Model, dass Daten gestohlen werden. Was teilweise aufgehört hat, ist, dass man verschlüsselt, weil dann weiß das Opfer halt, dass jetzt etwas passiert ist. Oft geschieht vorher noch das Teilen von Credentials im Darknet, also dass man sagt, hey, wir haben alles erreicht, wir verkaufen jetzt den Zugang zu diesem Unternehmen noch, pro Gigabyte Daten oder pro Stunde, die du zugreifst, fällt ein Betrag an, bis dann das auch noch genügend ausgereizt wurde und dann verkauft man den Zugang noch zum Verschlüsseln. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Manchmal kann es sein, dass man die Frühwarnsignale erkennt und noch keine Daten abgezogen wurden. Was wir auch schon erlebt haben, ist, dass wir in Kontakt getreten sind mit der Täterschaft, um auch über die Ransom zu diskutieren, zu schauen, okay, gut, was haben sie wirklich, wie viel Geld wollen sie wirklich, weil das kann man ja auch drastisch reduzieren. Und dann ist die Antwort zurückgekommen, sorry guys, we have no time for you, there are too many victims. Also
okay,
wo
spannend.
Du dann da stehst und dir denkst, ah, okay, gut, da sind wir wenigstens nicht die Einzigen oder unser Kunde, ja. Aber wo dann halt einfach auch Fachkräftemangel, sage ich jetzt mal, auf Seiten der Täterschaft war, dann kriegt man halt keine Antwort. Ja. Und das ist dann das andere, wo vielleicht auch einfach keine Zeit war, die Daten zu stehlen. Ja.
Noch eine letzte Frage. Wenn du so zurückdenkst, was war einer der spannendsten Fälle, den ihr hattet?
Ja, für mich, da gibt es einige. Jetzt muss ich schauen, dass wir die anonymisiert kriegen. Nein. Also ich glaube, es kommt immer darauf an, von welcher Perspektive man das Ganze ausschaut.
Jetzt, schon aus Forensiker-Sicht.
Genau. Ich sage es mal so, Incident Management-Perspektive gab es einige Fälle, die wir betreuen durften von wirklich größeren Unternehmen, wo es dann wirklich auch Entscheide gibt, die gefällt werden müssen, die eine relativ hohe Tragweite haben oder hätten. Es gab auch Fälle bei kritischen Unternehmen, also Unternehmen von kritischer Infrastruktur, wo wir froh waren, dass die Täter nicht gemerkt haben, wo sie eigentlich wirklich sind, weil dann hätte man anders agieren können. Da merkt man dann, dass bis heute eigentlich das immer noch ein Massengeschäft ist und nicht ein gezieltes Vorgehen, wenn wir jetzt Ransomware haben. Aber so für mich persönlich der spannendste Fall, wo ich involviert war, da ging es tatsächlich darum, das war eine internationale Holding und dort war der Verdacht da, dass ja, geheime oder als geheim eingestufte Daten entwendet wurden aus verschiedenen Gründen. Da gehe ich jetzt nicht davon aus, was dort dann der Plan war. Und der Verdacht lag unter anderem auf Führungspersonen in der IT. Und da muss man sich sehr gut überlegen, wie kommen wir jetzt im laufenden Geschäft quasi an die ja, Beweise heran, also dass man wirklich den Verdacht auf erhärten kann, um dann allfällige Maßnahmen zu ergreifen. Und das war dann schon so wie ein James-Bond-Szenario, oder wo man sich Gedanken macht, wie macht das zum Schluss. Und das ist sehr, sehr spannend. Ja.
Ja. Super. Danke vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr spannende Eindrücke aus deinem Alltag. Ich denke, uns beiden wird es nicht langweilig.
Nein, das glaube ich nicht. Und trotzdem hast du Zeit, so viel Werbung darauf sein, ein Buch zu schreiben. Herzliche Gratulation dazu.
Danke vielmals.
Und ich bin dann froh, werde sicherlich auch reinlesen und gratuliere dir herzlich dazu.
Danke vielmals. Gut, schön. Jan, danke, dass auch du mit dabei warst. Wenn du noch Fragen hast, sehr gerne, nutze die Möglichkeit. Ich leite sie dann an Tobias weiter. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Und dir herzlichen Dank, Tobias.
Danke gleichfalls.
Tschüss.
Angriffslustig. IT-Sicherheit für dein Unternehmen. Der Security-Podcast der Go Security.
Man liest zwar immer wieder von Schwachstellen, ist selber aber nie davon betroffen gewesen.
Wie schütze ich mich vor Cyberkriminellen? Welche Passwörter sind sicher? Und was kann passieren, wenn ich gehackt werde? Mehr Antworten gibt's in den nächsten Folgen mit Andreas Wiesler und Sandro Müller. Abonniere jetzt den Podcast. Weitere Updates und Tipps auf gosecurity.ch.